Ich wünsche uns allen für die Predigt, dass Gott euch was aufs Herz legt, dass ihr wieder ein Stückchen weiterkommt im Verstehen und dass ihr vielleicht auch feststellt, wie bei Thomas, was wir gerade gehört haben, dass im Glauben es wichtig ist, dass wir Zeit mit Gott, Zeit mit Jesus alleine verbringen. Es ist gut, dass wir alle zusammen sind, das ist spitze, da liegt besonderer Segen drauf, aber jeder von uns braucht Zeit für Gott. Die Zweifel sagen, ich glaube da nicht dran. Erst wenn ich die Nägelmale sehe in Hand und Fuß, die Seite, erst dann glaube ich. Die Antwort kriegst du aber nur, kriegen wir nur, wenn wir Gott persönlich fragen, zeig mal her. Und Jesus war bereit. Wenn wir nur immer zusammen sind, kommen wir nicht weiter. Und ich hoffe, Gott legt euch das heute auf eure Herzen, dass ihr ein Stückchen weiterkommt im Glauben, auch wenn ihr Zweifel habt, dass ihr dann wisst, was ihr zu tun habt. Gott segne alles Reden jetzt und öffne eure Herzen, Ohren und euren Verstand. Amen. Es geht ja um Jakob. Der Kampf am Jabbok, das ist die Überschrift von unserem Bibeltext im 1. Mosebuch, Kapitel 32. Und es ist leider etwas komplizierter. Der Text alleine reicht nicht aus. Wir müssen ein bisschen früher ansetzen. Wer ist zum Beispiel der Großvater von Jakob? Abraham. Wer ist der Vater von Jakob? Isaak, genau. Und ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, dass Abraham Isaak opfern sollte auf dem Berg Moria. Diese grausame Geschichte, wo Gott dann ganz in letzter Minute einschreitet und sagt, stopp, ich will kein Menschenopfer, sondern nehmt diesen Widder, der da hinten sich im Gebüsch verfangen hat. Dann, Vater Isaak und Jakob heiratet, und nimmt, nein, das sage ich noch nicht, das kommt später. Er hat noch einen Bruder, Zwillingsbruder. Wisst ihr, wie der heißt? Ja, ihr seid gut, ihr seid gut. Aber ihr kommt trotzdem nicht drum herum, noch ein bisschen was zu hören. Und es ist ja wirklich so, dass die beiden geboren wurden und dann diese berühmte Geschichte, dass Jakob als Zweiter geboren wird, sich aber an der Ferse von Esau festhält, sozusagen Trittbrettfahrer ist. Und sich nicht anstrengend braucht, dass er dann rauskommt aus dem Schoß der Mutter. Dann geht es aber weiter. Jakob heißt eigentlich, Gott schütze, möge dich schützen. Aber hat leider durch Jakob selbst den Ruf gekriegt, dass Jakob selbst eben als Trickbetrüger übersetzt wird, als Schummelkönig, als einer, der nicht ja, so richtig legal die Sachen erwirbt. Also, er wird geboren. Und eigentlich hat er nach jüdischem Recht nicht viele Rechte. Der Erstgeborene, und das ist ja Esau, übersetzt der Rötliche. Das war ein Tier, war das. Der war behaart, der war Jäger, der ging gerne raus in den Wald und war muskulös. Hier oben vielleicht ein bisschen einfach, aber er war ein Tier, ja? Damit ihr dann nachher versteht, was da passiert. Also ein Riesenkerl, rothaarig, behaart. Und der Erstgeborene, das heißt, er erbt alles. Er ist der, der in der Erbfolge an erster Stelle steht, Jakob an zweiter Stelle. Und dann kommt der erste Trick, die erste Schummelei von Jakob. Denn, wie gesagt, Esau war nicht der Hellste, da muss man sagen. Und Jakob hat so ein richtig leckeres Essen gemacht. Brot, rote Linsen und Esau, der hatte so einen Hunger, dem lief das Wasser im Mund zusammen. Er sagt, boah, das hätte ich gerne, das, was du da gemacht hast. So, klar, kriegst du, aber gib mir dafür dein Erstgeborenen Recht. Klar, kein Thema, nimm hin, hauptsächlich krieg ich was zu essen. Haut sich das Zeug rein und damit war schon mal die Erbfolge geregelt. Auf einmal war Jakob an erster Stelle, weil Esau das Essen, diese roten Linsen mit Brot, wichtiger war. Deswegen oben recht einfach, glaube ich. Und dann geht es ja weiter. In der Erbfolge stand da schon oben, nur jüdische Tradition ist, dass der Vater dem Erstgeborenen einen ganz besonderen Segen gibt. Und das war wirklich etwas Besonderes. Und den wollte natürlich auch Jakob haben, beziehungsweise seine Mutter. Es ist nicht nur Jakob, der ein Trickbetrüger war, sondern ich muss euch sagen, liebe Mütter, die Mutter war auch dran beteiligt. Es gibt also hinterhältige Mütter. Halten wir das mal fest. Es war dann nämlich soweit, leider war der Vater, war Isaak, erblindet inzwischen und sagte zu Esau, heute ist der Tag, besorg mir was zu essen, du machst das immer gut, jag was und mach so ein schönes Gedeck mit Wild und allem leckeren Dingern dran. Das konnte Esau perfekt, war Koch, war Jäger und das mochte eben der Vater, Isaac. Das hörte die Mutter und die Mutter schmiedete einen Plan. Pass auf, schnapp dir diesen Segen, indem du deinem blinden Vater vorspielst, du seist Esau. Das ist schon echt eine fiese Geschichte, oder? Sie hat schnell ein Essen zubereitet, so wie Esau das gemacht hat. Jakob zieht die Klamotten an von Esau, dass er so riecht. Und er war leider nicht so behaart. Das war halt mehr so ein Hämpfling. Ne? Und dann nimmt er so ein Tierfell, Unterarm hier, hängt das da drüber, falls der Vater ihn anpacken würde. Hier, guck mal, ich bin richtig behaart, ne? Ich bin Esau. Das passiert nämlich auch. Da kommt er, tritt er vor seinen Vater Isaac und sagt, hier ist das Essen. Oh, riecht gut. Und der Vater ahnt, dass irgendwas faul ist an der Geschichte. Und dann die entscheidende Frage, das ist Kapitel 27. Und die ist so wichtig für unseren Predigtext heute. Isaak fragt Jakob, wer bist du? Und was sagt er? Ich bin Esau. Er lügt wie gedruckt seinen blinden Vater ins Gesicht. Also das ist doch wohl niederträchtig, oder? Das ist ein Schummelkönig, das ist ein Trickbetrüger, nur um diesen Segen zu bekommen. Und er merkt immer noch, das ist was faul. Komm mal her, gib mal deinen Unterarm. Schön behaart. Und dann sagt Isaak noch, deine Stimme klingt wie Jakob. Aber du riechst wie Esau und du fühlst dich an wie Esau, also bist du es. Und dann kriegt er und er schummelt sich tatsächlich diesen erstgeborenen Segen. Verschwindet. Einmal geht der Vorhang vom Zelt auf und Esau kommt rein. Vater, hier ist sein Essen. Und der, oh, den habe ich gerade aber schon gegeben, den erstgeborenen Segen. Du kommst leider zu spät. Nochmal gibt es den nicht. Den gibt es nur einmalig. Das kann nicht wiederholt werden. Das ist ein besonderer Segen. Und Isaak schäumt vor Wut. Und ihr könnt euch vorstellen, wie Esau reagiert hat. Dieser Riesenkerl, der Jäger, muskulös, der sagt, jetzt weiß ich, warum du Jakob heißt, weil du ein Trickbetrüger bist. Ich bring dich um. Dich mache ich fertig. Vater beruhigt sich wieder. Rebekka war ja auch dann beteiligt und die sagen, das geht nicht. Der muss weg. Der Esau bringt den wirklich um. Das ist nicht einfach nur ein Spruch, der macht den Kopf kürzer. Also, Jakob sieht zu, dass du hier weggehst. Und Rebekka schlägt vor, zu ihrem Bruder zu gehen, Laban. Also der Onkel von Jakob. Er macht es, weil Esau wirklich immer noch schäumt vor Wut. Und er kommt ins Lager von Laban und das Erste, was passiert ist, er sieht eine hübsche Frau, küsst sie und ist über beide Ohren verliebt. Rahel. Die Bibel sagt, wunderschöne Frau anzusehen. Ein Diamant unter allen Frauen. Und er ist Hals über Kopf verliebt. Geht zu seinem Onkel und sagt, Onkel, die will ich haben. Die will ich als Frau haben. Also Moment. Arbeite 7 Jahre für mich und dann kriegst du die Rahel. Und dann steht in der Bibel, müssen wir echt nachlesen, echt super. Dann steht da, die Jahre vergingen für Jakob wie im Flug, weil er so verliebt war, dass das überhaupt kein Thema war. 7 Jahre schuften für die Liebe. 7 Jahre sind vorbei. Jetzt passt gut auf, Männer, dass euch irgendwie eine Lehre draus zieht. Keine Fehler, aber vor allem die nicht verheirateten. 7 Jahre sind vorbei und Laban lässt seine Tochter im Dunkeln zu Jakob bringen, ins Bett legen und die beiden schlafen miteinander. Dann wird es morgens hell und Jakob sagt, oh Scheiße, die Falsche. Es ist die Falsche, es war die Tochter Lea, die Ältere. Und die Bibel ist ja nett, die versucht ja immer was Gutes zu finden an den Menschen. Gott ist ja auch nett, guckt. Und die sagt halt nur, das Einzige, was schön war an Lea, war ihre Stimme. Die hatte so eine sanfte Stimme. Aber ich sage es mal, obwohl es gemein ist, es war die ältere, hässlichere Schwester. Und er geht dann zu Laban hin und sagt, was soll das? Das war nicht unsere Vereinbarung. Oh ja, das habe ich vergessen zu erzählen. Unsere Tradition ist, dass die Ältere zuerst verheiratet sein muss, bevor die Jüngere einen Mann kriegt. Total deprimiert. Und dann sagt Laban, pass auf, wenn du das durchziehst, jetzt die Woche noch feierst, die Hochzeitszeremonie noch machst, dann kriegst du, wenn du auch noch 7 weitere Jahre für mich arbeitest, die hübsche, jüngere Rahel auch noch zur Frau. War damals so üblich, man hatte mehrere Frauen. Ist zwar jetzt hier ein bisschen Frauenhandel, muss man sagen, die Männer verhandeln über die Frauen, das ist nicht ganz in Ordnung. Aber er ist ja verliebt, was soll er machen? Er sagt, okay, ich ziehe das durch, ich nehme die Lea als erste Frau und ich arbeite für 7 weitere Jahre. Und insgesamt bleibt er 20 Jahre bei seinem Schwiegervater Laban. Und dann sagt Gott ihm, geh zu deiner Familie, geh zu deinem Bruder zurück und wohne in dem Land. Und dann denkt er sich, oh nein, mein Bruder, der will mich garantiert nach 20 Jahren immer noch umbringen. Den kenne ich, der macht mich immer noch einen Kopf kürzer. Aber er sagt, mach ich, packt alles zusammen, ganz heimlich, irgendwie sollte Laban nichts mitkriegen. Packt alles zusammen, viele Herden, er ist richtig reich geworden. Und nimmt seine Frauen, seine Kinder, sind inzwischen auch schon 13 Kinder, sind die Stämme Israels, 12 Jungs, ein Mädchen, Dina. Und auf diesen 12 Jungs ruht Israel. Das sind die 12 Stämme Israels, weil Jakob ja gleich noch den neuen Namen bekommt. Also verkrümelt er sich so, dass Laban, sein Schwiegervater, nichts mitkriegt. Erst nach 3 Tagen, berichtet die Bibel, versteht Laban, was da passiert ist. Sie sind nicht da. Also hinter ihm her, auch er war sauer auf ihn, wollte den Kopf kürzer machen. Dann erscheint Laban Gott. Das ist jetzt Kapitel 31. Und die beiden mit Gottes Hilfe schaffen Frieden. Sie vertragen sich wieder. In Kapitel 33 vertragen sich auch wieder Esau und Jakob. Es ist eine Geschichte von Familienstreitigkeiten. Ich glaube, das kennen einige von uns. Dass es in der Familie manchmal kracht und manchmal man den anderen nicht mehr sehen möchte. Aber es ist eben auch die Geschichte, dass Gott solche familiären Streitigkeiten wieder versöhnen kann. Gott hat hier mitgewirkt. Müsst ihr nachlesen, Kapitel 31, Kapitel 33. Alle sind versöhnt. Jetzt sind wir in Kapitel 32. Und das ist trotzdem das wichtigste Kapitel. Denn es geht nicht nur im Leben um Familie, sondern es geht letztendlich um Gott. Und hier versöhnt sich Gott mit dem Trickbetrüger Jakob. Und ich bitte euch gut aufzupassen, weil da sind, ich habe mal 3 Punkte rausgeholt aus diesem Text, die für uns alle wichtig sind, die wir uns einfach merken müssen. Er macht Folgendes, Jakob. Er sagt, ich habe Schiss vor meinem Bruder Esau, der wird uns platt machen, also teilen wir uns mal in 2 Gruppen auf. Die eine Gruppe geht dahin, die andere dorthin. Wenn Esau uns niedermacht, gibt es die Chance, dass eine Gruppe noch überlebt und wir irgendwie fortbestehen können. Und damit beginnt unser Text. Die sind alle fort. Und dann berichtet die Bibel ab Kapitel 23. Und Jakob stand auf in der Nacht, nahm seine beiden Frauen, die hässliche und die schöne, und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog durch die Furt des Jabboks. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass hinüberkam, was er hatte. Und dann, erster Punkt, Vers 25. Jakob aber blieb allein zurück. Er blieb allein zurück. Und das ist der erste Punkt heute für mich, den ich eben schon angeschnitten habe. Wie viel Zeit verbringst du allein mit Gott? Schaffst du das überhaupt? Einfach nur für Gott da zu sein? Oder bist du am Handy, musst du zur Arbeit, musst einkaufen? Wie viel Zeit hast du wirklich, wo du sagen kannst, da bin ich nur mit Gott allein? Im Gebet, bei der Bibellese oder beim Spazierengehen, wie viel Zeit nimmst du dir nur für Gott? Denn das Schöne ist ja, und das passiert Jesus ja auch, wenn man alleine ist mit Gott, begegnet man ihm. Gott nutzt das ja hier zufällig. Er war alleine und schwupp, nutzt Gott diese Gelegenheit, dass er alleine war und ringt mit ihm. Jesus zieht sich zurück, damit er alleine ist mit Gott. Und im Garten Gethsemane kriegt er dadurch richtig Kraft. Deswegen ist das so wichtig. Und das ist mir auch nochmal ganz neu aufs Herz gelegt worden, dass wir alle, jede einzelne Zeit mit Gott brauchen. Nur du und nur Gott, nur Jesus, nur der Heilige Geist. Wenn das nicht ist, dann fehlt dir ein Baustein für einen kräftigen, wachsenden Glauben. Nicht, dass er jetzt sagt, oh, ich komme heute nicht in den Gottesdienst, ich will lieber Zeit mit Gott alleine haben. Tut mir leid, ich komme nicht mehr. Das geht natürlich nicht, es gibt beides. Alleinsein mit Gott ist wichtig, ein Baustein im Glauben, aber auch gemeinschaftlich zusammen Gott loben, Gott preisen, über ihn nachdenken, Glaubensbekenntnis sprechen, Vater unser, ist auch wichtig. Das sind die beiden großen Bausteine, Zeit mit Gott alleine haben und Zeit mit Gott zusammen mit anderen Christen haben. Denn da, das wisst ihr ja, liegt besonderer Segen drauf. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Lasst euch nicht einen der Bausteine entgehen. Jetzt könnt ihr mal überlegen, wo fehlt es mir in meinem Glauben? Mache ich zu wenig irgendwie Gottesdienst mit vielen? Oder habe ich zu wenig Zeit mit Gott alleine? Und dann könnt ihr nachjustieren, wie das ist. Gott wird euch begegnen, wenn ihr alleine seid. Nicht unbedingt schön und einfach. Das ist Punkt 2. Gott begegnen kann eben auch sein, dass ich mit ihm ringen muss. Das ist ja hier die Geschichte. Er rang mit einem Mann. Allein. Nun muss man erstmal festhalten, das ist kein Kampf um Leben und Tod. Das ist kein Boxen, wo der andere versucht, dem anderen das Gehirn rauszuschlagen. Das ist ein Ringen. Und wobei geht es dann? Da steht wirklich Ringen, ne? Da steht nicht Kampf, da steht wirklich die Rungen miteinander. Es geht also nicht darum, den anderen wirklich irgendwie umzubringen oder blutig zu schlagen. Es geht darum, beim Ringen, wer die Oberhand gewinnt, wer das Sagen hat, wer oben liegt und der andere irgendwie keine Chance hat, der liegt da drunter. Wer ist oben in meinem Leben? Gott oder ich? Und wenn wir ehrlich sind, ringen wir doch alle damit. Wenn wir ehrlich sind, ist doch unser Leben, unser Alltag geprägt mit so einem Ring. Gehe ich meinen Wünschen nach, gehe ich meinen Verlangen nach, dann wäre ich oben oder ordne ich mich Gott unter und sage, er ist der Chef, er ist der König meines Lebens und ich höre auf ihn. Und das, was wir machen, das setzt hier Gott mit Jakob in Person um. Die ringen die ganze Nacht darum, wer das Sagen hat. Nun kann man ja echt drüber nachdenken, wie geht das, dass Gott nicht einfach mit dem Finger schnippst und gewinnt. Man ist es ja Gott gewesen, dieser Mann. Das kommt später nochmal deutlich heraus. Wie kann das sein, dass Jakob mit Gott ringt und das so lange dauert? Eigentlich, wenn Gott kämpft, hat keiner von uns eine Chance. Jakob auch nicht. Was soll das, dass Gott einfach Jakob erlaubt, dass man sich so, ja, beringt, dass man kämpft so lange? Da muss doch Gott irgendwas damit vorhaben. Da muss doch Gott irgendeinen Gedanken haben, den er Jakob einfach mit auf den Weg, mit in sein Leben geben möchte. Und das Ringen, vielleicht kennt ihr das. Wenn euch was ganz wichtig ist im Gebet, irgendwo im Leben, dann packt ihr das ins Gebet. Wieder und wieder. Das ist doch auch ein Ringen, dass Gott mich hört. Oder etwas Schlimmes passiert im Leben. In Seelsorgegesprächen verzweifeln Menschen, weil das Leben nicht so läuft, wie es laufen soll. Und die ringen auch mit Gott. Die fordern von Gott, du bist doch da, nun zeig dich in meinem Leben. Wer ist dann oben? Der fordert oder Gott? Ist es nicht so, wenn ich von Gott fordere, dass ich oben liege und von Gott etwas verlange, weil ich meine, er muss meinem Willen gehorchen? Ist das nicht auch im Gebet, in unserem Leben oft ein Ringen, gerade wenn wir nicht weiter wissen und wir verzweifelt sind, durchs finstere Tal gehen und sagen, wo bist du? Du hast doch versprochen, bei mir zu sein. Ist da nicht Gott unten? Und ich möchte ihm sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Hier geht es darum, was immer oft in der Bibel Thema ist. Sich demütigen, sich unterordnen vor dem König des Universums, vor dem, der alles gemacht hat. Kriegst du das hin? Oder meinst du, oh Gott muss dir was Gutes tun, weil du es verdient hast, weil du jemand bist, dann bist du wieder oben. Und ich glaube, das ist eine Lektion für Jakob, dass er zum einen merkt, wer das Sagen hat, wer oben sein sollte, und zum anderen, dass Jakob sich in dem Ringen eben selbst erkennt und kennenlernt. Und ich glaube auch nicht, dass das klar ist, dass er gewonnen hat. Gott sagt ja dann zu ihm, lass mich los, denn der Morgen bricht an. Die Morgendämmerung kommt. Ich glaube, was Jakob gemacht hat, ist, er hat einfach nicht losgelassen. Ihm wurde die Hüfte ausgekugelt. Und jeder, der sich das nur annähernd vorstellen kann, der hat das Gefühl dafür, wie schmerzhaft das ist. Bei dem Kampf die Hüfte ausgekugelt. Also wahrscheinlich so ein Bein dann aus dieser Kugellagerung raus. Und das tut richtig weh. Aber Jakob lässt nicht los. Er lässt Gott, diesen Mann, mit dem er kämpft, nicht los. Und dann dachte ich sofort an diese Gebetsstelle, wo Jesus sagt, Richter und die Witwe. Lukas 18 ist das. Die ringt darum, dass der Richter ihr etwas Gutes tut. Für sie unterstützt, sie hilft. Lukas berichtet das, was Jesus sagt. Und dort steht, Jesus sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Jetzt müsste man den Vers wahrscheinlich 10, 20 Mal wiederholen, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher, schaffe mir Recht gegen meine Widersacher. Wann sind wir da, wann sind wir da? Total genervt. Und dann steht da, und der Richter wollte lange nicht. Lange. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Das ist genau dasselbe, was Jakob macht mit Gott. Der ringt, hält ihn fest und sagt, ich lasse dich erst los, wenn du mich siehst. Hätte Gott auch nicht machen müssen. Er kann schnipsen, ist er weg, dann ist die Sache vorbei. Aber es geht hier ja um den Menschen. Es geht auch darum, dass Gott uns nicht niedertritt, wenn er uns eine Lektion erteilen möchte, weiterkommen möchte, dass wir weiterkommen möchten im Glauben, sondern er will, dass wir etwas lernen. Und das Ringen hier mit Jakob ist so etwas. Der ringt und Jakob lässt nicht fest. Luther sagt, ich halte mich an Jesus, ich klammer mich fest, nicht an Baum oder ähnliches, klammer mich an Jesus. Und wenn Jesus dann vor Gott steht und sagt, guck mal, du hast da was an deinem Fuß hängen, dann sagt Luther, ich lass nicht los, dann komme ich damit, dann bin ich mit dabei, ich lass nicht los. Das ist der Aufruf, auch in schweren Zeiten nicht loszulassen, immer an Jesus festzuhalten, auch mit dem Gebet nie aufzuhören. Das ist ein Ringen manchmal. Deswegen sagt Paulus doch, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Einfach ist es manchmal nicht. Es ist ein Ringen mit Gott manchmal, weil wir in manchen Dingen keinen Sinn sehen. Weil manche Dinge so schmerzen, dass wir uns fragen, wie kannst du das zulassen, Gott? Und diese Jakobstelle sagt uns doch, halte fest, bleib dran, am Ende kommt was Gutes raus. Und wer hier gut aufpasst, kann so viel lernen. Das hier ist die Fortsetzung vom Psalm 23, von dem bekannten Vers 4, wo es heißt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Das ist die Nacht. Und Jakob ringt und was steht denn da? Die Ringen ist das Licht aufgeht. Ist die Sonne aufgeht. Ist es hell. Das ist das Happy End vom dunklen Tal. So lange an Gott festzuhalten und an Jesus, bis die Sonne aufgeht. Dann ist das dunkle Tal nämlich vorbei. Und deswegen sagt Gott dann auch, komm, lass mich los. Es wird hell. Du wirst sehen, mit Laban habe ich dafür gesorgt, Kapitel 31, dass Frieden herrscht und Versöhnung. Hab auch jetzt keine Angst. Ich werde das auch mit Esau regeln. Vertrau mir einfach. Festhalten und auch ringen. Wie Thomas. Ich kapiere es nicht, ich glaube es nicht, dass Jesus lebt. Er soll mir doch alles zeigen, was er hat an Beweisen. Das ist Ringen. Dann kommt Jesus, tritt vor ihn, Zeit alleine, nur Thomas, die anderen gucken zwar zu, aber dabei geht es jetzt nur um Thomas. Und er glaubt. Er sieht es. Wenn man von vornherein sagt, glaube ich nicht, und man ordnet sich unter Gott und sagt, ja, ich frage nichts mehr, ich bete nicht mehr zu dir, was ich neulich leider hatte im Gespräch, ich mache die Tür zu Gott, ich will nichts mehr von dir wissen, du bist gemein, ich verstehe nicht, was gerade in meinem Leben losgeht, dann halten wir nicht mehr fest, dann machen wir die Tür zu und dann ist schlecht. Die Bibel sagt uns hier, ringe mit Gott, auch wenn es schwerfällt, auch wenn dir dabei, wie bei Jakob, irgendwie Schmerzen entstehen. die Hüfte ausgerenkt wird. Halte fest, wie deine Not auch jetzt aussieht. Schmeiß bloß dein Glauben nicht weg. Halte fest, die Sonne wird aufgehen. Wenn du festhältst, gibt es ein Happy End, dann hört dich Gott, dann geht die Sonne wieder auf. Es ist nicht das dunkle Tal, was ewig bleibt, sondern am Ende scheint immer bei Gott die Sonne. Am Ende haben wir immer das Lied im Kopf, Morgenglanz der Ewigkeit. Darum geht es ja, dass die Sonne scheint, dass der Dunkel nicht mehr die Macht hat. Die Finsternis ist besiegt. Wir sind raus aus dem Licht. Und das wird hier so schön deutlich bei diesem Kampf. Errungen mit ihm, bis der Tag anbrach, bis es hell wurde, bis die Morgenröte zu sehen war. Und dann eben die entscheidende Frage. Und das ist Punkt 3. Also Punkt 1 war alleinsam mit Gott. Punkt 2, ringen mit Gott, nicht loslassen, festhalten. Und natürlich auch in Klammern, es kommt die Sonne wieder. Gib nicht auf, es scheint irgendwann, der Kampf ist irgendwann vorbei. Gott wird dich segnen, wenn du festhältst. Dann wird's gut. Gott hat noch Großes mit dir vor. Einer, den ich gehört habe zu diesem Text, der sagte, wenn Gott mit dir ringt, wenn du eine schwere Zeit hast, dann hat er was mit dir vor. So wie mit Jakob. Sein heiliges Volk entsteht, Israel. Und wenn du mit Gott ringst, dann kommt am Ende was Gutes, was richtig Gutes dabei raus. Halte also fest. Lass dich locker. Punkt 3. Sei bitte ehrlich mit Gott. Versuch nicht, Gott hinters Licht zu führen. Du kannst nicht den, der das Licht ist, hinters Licht führen. Das geht einfach nicht. Du kannst nicht sagen wie Jakob, hey, ich bin Esau. Hier, Gott, fass mal an, meine Hand. Ich riech wie er. Gott sagt, nee, du bist nicht. Du bist nicht Esau. Ich weiß das. Ich bin nicht blind. Spiel Gott nichts vor. Erst hier bekommt er seinen richtigen Segen von Gott zugesprochen. Weil er ehrlich war, weil er eben nicht mehr trickste, weil er nicht mehr betrog. Jakob aber blieb allein zurück, ab Vers 25, da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ring mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Festhalten. Er sprach, wie heißt du? Und da springen wir zurück in Kapitel 27. Wo sein Vater fragt, wie ist dein Name? Wer bist du? Und er ist ehrlich. Er antwortete, sagt die Bibel, Jakob. Vielleicht das erste Mal in seinem Leben, dass er nicht geschummelt hat. Vielleicht das erste Mal im Leben, dass er nicht getrickst hat. Schön, kleine Nebenbemerkung ist ja, dass er von Laban genauso ausgetrickst wurde, wie er es mit anderen Menschen gemacht hat. Also zwei Schummelkönige, zwei Trickbetrüger haben sich da gefunden. Und das ist das Schöne an dieser Geschichte, was so ein bisschen zum Schmunzeln anregt. Aber lasst es, Gott irgendwas vorzuspielen oder irgendwelche Ausreden zu finden. Ich habe ja nur gelogen, weil. Ich habe es ja nur geklaut, weil. Ich habe ja nur die Ehe betrogen, weil. Blödsinn. Gott kennt das Argument, warum was so ist. Aber er möchte die Wahrheit von dir hören. Natürlich wusste Gott doch, dass das Jakob ist. Gott weiß doch alles, aber er fragt ihn und will es aus seinem Mund hören. Die Wahrheit. Also, wieder eine Lektion. Gott möchte mit uns reden. Er weiß alles, ja, aber er möchte eben kommunizieren. Er möchte von dir hören, was dir auf der Leber liegt, was dich freut, was ja einfach Spaß macht im Leben, was gut läuft, was schlecht läuft. Er möchte die Wahrheit hören. Und wenn er dich fragt, wie heißt du, dann sag nichts außer deinen Namen und erzähl ihm alles, was du auf dem Herzen, auf der Seele hast. Dann leuchtet die Sonne auf. Dann kommt der Segen. Und Gott sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Dasselbe sagt Gott dir, wenn du ein Leben lang an Jesus festhältst. Dann stehst du vor ihm und Gott sagt zu dir, du hast gekämpft. Du hast vielleicht manche Schwierige im Leben durchstanden. Das war nicht einfach, aber jetzt hast du gewonnen. Jetzt stehst du vor mir, weil du nicht losgelassen hast, weil du festgehalten hast an Jesus Christus. Das ist das. Und ist das nicht Gottes Umgang wie mit allen Menschen? Viele Bibelgeschichten fallen mir ein. Der Name ändert sich, hatten wir neulich erst. Saulus wird zum Paulus, weil er sich selbst erkannt hat, weil er jetzt anders ist. Petrus kriegt den Spitznamen der Stein, obwohl er scheint eben nicht der Zuverlässige zu sein und der Fels in der Brandung. Aber Jesus gibt ihm diesen Namen. Das ist sein wahrer Charakter. Jakob ist kein Trickbetrüger mehr. Er steht vor Gott und mit seiner Antwort hat er auch seine Sünden bekannt. Und Gott sagt, so sollst du nicht mehr heißen. Du bist kein Trickbetrüger mehr. Du bist kein Schummelkönig mehr. Du sollst jetzt Israel heißen. Und das soll mein heiliges Volk sein. Die Kinder, die du hast, die 12 Söhne, werden zu den Stämmen Israels werden. Und dann noch einen kleinen Zusatz. Bin auch gleich fertig, verspreche ich euch. Wenn das Gott war, wer war das? Heißt es nicht im Alten Testament, wer Gott sieht, muss vergehen. Mose kann ihm nur vernebelt begegnen. Und eine andere Stelle, wo der Prophet Gott sehen soll, sagt Gott, du kannst mich nicht anschauen, ich ziehe an dir vorbei. Und dann kannst du mein Hinterteil gucken, das geht vielleicht auch. Kann das denn hier Gott sein? Gott, das ist mal theologisch, manifestiert sich hier als Mensch. Und dann fiel mir die Emmaus-Geschichte ein, da sagt Jesus Folgendes in Lukas 24, und von Mose und von allen Propheten angefangen, erklärte Jesus ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Könnte es sein, dass das Jesus ist? Der Mann, mit dem Jakob gerungen hat? Gott persönlich kann es nicht sein. Das sagt das Alte Testament, du vergehst. Du hast keine Chance, wenn du in Gottes Angesicht schaust, zu leben, das zu überleben. Und das sagt ja Jakob, dieser Ort soll Pnuel heißen, weil ich Gott gesehen habe und überlebt habe. Was nach alttestamentlichem Gesetz und nach allem, was sie wissen, nicht möglich ist. Und das Neue Testament sagt doch, Jesus war von Anfang an in der Schöpfung dabei. Hat von Anfang an gelebt. Wieso kann das nicht sein? Und dann sagt Jesus das ja auch noch. Und von Mose und von allen Propheten angefangen, erklärte Jesus ihnen in allen Schriften, den Emmaus-Jüngern, könnt ihr nachlesen, 24, Lukas 24, 27, in allen Schriften das, was ihn betraf. Der Mann, der mit Jakob gerungen hat, das war ich. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Aber nach allem, was man sich so herleiten kann, wieso nicht? Wenn Jesus von Anfang an da war, dann wurde er auch aktiv. Und mit Jesus kann man eben ringen und kämpfen und ihn anschauen, ohne zu vergehen. Ist nur ein Gedanke, könnt ihr mal drüber nachdenken. Aber es ist, glaube ich, die logische Schlussfolgerung, wenn man all die Bausteine zusammennimmt aus dieser Geschichte. Also, nehmt euch vor, immer wieder in eurem Leben Zeit mit Gott alleine zu verbringen. Wenn ihr Fragen habt, wisst, warum manches nicht klappt im Leben, schaut, dass ihr alleine Zeit habt mit Gott. Er wird euch begegnen. Und dann haltet bloß fest. Es gibt manche Zeiten im Leben, da fällt es einem schwer zu glauben. Behindertes Kind wird geboren, der Mann verlässt einen, man wird krank. Und dann fragt man, ich glaube doch an dich, Jesus. Wieso passiert mir das? Und so hat jeder von euch vielleicht seine eigenen Knackpunkte, wo er sagt, das kapiere ich nicht, warum das passieren muss in meinem Leben. Und das Schlimmste ist tatsächlich, wenn man dann sagt, ich ringe nicht mit Gott, ich halte nicht mehr fest, ich schließe die Tür, ich schließe sie ab, will nichts mehr von dir wissen. Weil dann geht die Sonne nicht auf. Diese Zeiten gibt es und die sind für uns Christen besonders schwer, weil wir auch festgestellt haben, Gott wirkt und rettet und holt mich aus manchen Dunkelheiten heraus. Und dann wird es richtig schwer, wenn man dann sagt, wieso nicht aus dieser Dunkelheit jetzt? Ich habe es doch erfahren, ich stecke darin fest. Und dann nehmt euch diese Geschichte mit aufs Herz. Ringt mit Gott. Fragt ihn. Legt eure Gebete in seine Ohren, wie die Witwe das macht bei dem Richter. Nervt Gott so lange, ringt so lange mit ihm, bis die Morgenröte aufgeht. Ich verspreche euch, Gott wird euch das irgendwie erklären. Gott wird euch da rausholen
auch aus der schlimmsten Situation.
Lasst niemals los. Und seid bitte ehrlich. Wenn ihr schon Gott Vorwürfe macht, Zweifel habt, sagt es.
Sagt es so, wie es auf dem Herzen liegt, auf eurem, und packt es ins Gebet.
Nur so kann die Morgenröte aufgehen, nur so bricht der Tag an, nur so ist das dunkle Tal vorbei,
indem ich komplett ehrlich bin.
Und sagt nicht bitte im Gebet, ach Gott, du weißt ja schon alles, sag einfach Amen, das war's.
Gott möchte es von euch hören. Wie ist dein Name?
Wie ist dein Name? Was liegt dir auf dem Herzen? Ich weiß es, aber ich will es aus deinem Mund hören. Vergiss das nicht, dieses Ringen mit Gott. Auch mit Jesus. Ja.
Lasst nicht nach.
Wenn ihr was habt, bringt es ins Gebet. Ich wiederhole mich. Amen.